des menschlichen Daseins ist ja Abschluss und Neubeginn sehr oft eng miteinander verbunden. Ob es eine Arbeit ist oder ein Tag abschließt und der nächste beginnt, da ist Abschluss und Neubeginn immer sehr eng aneinander gereiht. Und so ist es auch im Jahresabschluss. Da ist ja Abschluss und Neubeginn so eng, dass einige sich noch Gedanken machen mit dem Abschluss und eine Bilanz ziehen, nachschauen vielleicht im Tagebuch, das man geführt hat. Was war alles? Was habe ich mir notiert? Was habe ich besonders erlebt, mir vorgenommen? Welche Wege bin ich gegangen? Welche musste ich gehen? In der gleichen Zeit schauen die anderen schon so weit nach vorne, dass sie sich Sorgen machen. Und das Ängste schon, das Herz bedrücken. Was wird sein? Was wird das neue Jahr bringen? Und so eng liegen diese Erfahrungen miteinander zusammen. Ich will in der Predigt über das geistliche Gut des Evangeliums uns nahebringen in der Predigt. Und die zwei Bitten aus dem Vater Unser, können das Gebet auch ganz einblenden, als Grundlage nehmen für ein großes Gut des Evangeliums, das wir so in der Mitte dieses Gebets im Vater Unser, das ist Matthäus Kapitel 6, in den Versen 12 und 13, reihen die sich so auch einander, dass ein Gebet die Bitte in die Vergangenheit schaut und die andere Bitte in die Zukunft schaut. Und so lesen wir in diesem Abschnitt aus dem Vater Unser, Kapitel 6, Matthäus Evangelium, Verse 12 und 13. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Vergib uns unsere Schuld. Der Rückblick und bewahre uns von dem Bösen. Der Ausblick. Es ist ein großes geistliches Gut, dass wir über die Sinnhaftigkeit des Menschen so klar im Evangelium unterwiesen werden. Und dieses Gebet ist ein Gebet an die Jünger Jesu, an fromme Menschen, an gläubige Menschen, die schon in diesem Abschnitt selber den Herrn Jesus gefragt haben, gesagt haben, schau mal, wir haben doch alles verlassen. Mehr kann man doch nicht. Was wird uns sein? Und zu diesen Menschen, den lehrt Jesus zu beten, sie sollen täglich dem Vater im Himmel bitten, er soll ihnen ihre Schuld vergeben. Und er lehrt sie, sie sollen täglich beten, denn man merkt, dass das ein tägliches Gebet ist, denn es berührt ja auch den Tag von heute. Und somit merken wir in diesen Gebeten, sie bestätigen die Gegenwart der Schuld im Leben von gläubigen Menschen. Und das Gebet sagt auch, wir werden alleine mit dem, was uns begegnen wird an Anfechtung und Versuchung, werden wir nicht klarkommen. Wir werden die Hilfe Gottes brauchen, wenn wir Gott wohlgefällig leben wollen. Es wird kein Tag geben ohne Schuld. Und wir werden Gott brauchen, damit er uns beschützt von dem Versucher. Und das wird uns, geistliches Gut, das hilft gläubigen Menschen, dass sie zwei sehr nachteilige Erfahrungen überwinden können. Das ist einmal die Heuchelei und das andere die Hoffnungslosigkeit. Die Heuchelei, weil es, wir das später noch etwas näher ausführen. Das hat mein Herz zutiefst getroffen, dass ein gläubiger Mensch sagte, ich trage so lange schon eine Sünde in mir und jetzt habe ich mir vorgenommen, ich werde noch mehr sündigen, damit das mal sichtbar wird und dass ich das mal endlich loswerde. Haben wir keinen Raum mehr dafür? Ist das aus unserer Glaubenserfahrung? Müssen wir uns wirklich so heilig hinstellen, als ob es das gar nicht gibt in unserem Leben? Oder warum ist das so schwer, Sünde zu bereinigen? Die biblische Lehre ist hier sehr hilfreich, ist hier, schließt unser Menschenherz und den Weg zu Gott im täglichen Weg zu dem Herrn sehr deutlich auf. Und dass ich wirklich Sünde nicht ansammeln müssen und nicht irgendwo zum Jahresschluss nur bleiben. Auch das ist gut. Aber es ist ein tägliches Gebet. Und das macht das so wertvoll, dass wir hier ein Gut haben, wie wir in der Freiheit der Kinder Gottes, wie Jakobus das sagt, leben können. Denn wir schauen in das vollkommene Gesetz der Freiheit hinein. Und das ist das Evangelium, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Uns wurde das diese Weihnachtstage nochmal so deutlich, wie wichtig doch ist, dass wir Menschen, die gläubigen Menschen, Christen, das Evangelium auch verstehen. Und unsere Kinder waren zu Besuch und hatten die Möglichkeit, so am Frühstückstisch auch mit etwas persönlicher zu sprechen, über geistliche Erfahrungen, die sie so machen. Und da hat unser Sohn gesagt, ich weiß nicht, wurde das früher nicht erklärt oder habe ich das nie verstanden oder habe ich nie zugehört, wenn ich in der Gemeinde war. Ich habe mir zu erinnern, kann ich mir aus der Zeit, dass er hier zur Gemeinde kam, so seine Teenie- und Jugendzeit, du bist ein schlechter Mensch und dann machte ich schon zu und das weiß ich und mehr konnte ich damit auch nichts anfangen. Und das hörte ich immer, das hörte ich ständig. Jetzt freue ich mich auf den Sonntag, sagt er, wenn ich zur Gemeinde fahren kann oder wenn er mit seiner Frau zur Gemeinde fahren kann. Und ich fange an zu verstehen, welche Zusammenhänge es gibt zwischen dem, was ich tue, was ich bin, dem Wirken Gottes und dem Wirken des Bösen. Und ich fange das an zu verstehen und fange das an zu ordnen. Und ich will da mehr von verstehen. Ich will das einordnen können. Ich will mein Leben nach Gottes Willen ausrichten können. Die Zusammenhänge. Sicher, wir haben auch darüber gesprochen, dass bei allem Verstehen wir immer noch den Schritt des Glaubens mit nichts ersetzen kann. Auch wenn ich alles verstanden habe, da wird das immer noch bleiben. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Ich werde im Glauben müssen, einfach zu Jesus kommen. Und das, was viele Christen ja auch so verstehen und auch so tun. Und somit war uns das einfach nochmal eine Bestätigung, wie wichtig das ist, dass ein Mensch es auch versteht. Und wenn wir Teenies und Kinder haben, die vielleicht sagen, wir verstehen das noch nicht, Gott wird das offenbaren. Es kommt die Zeit und dann fragen wir uns, vielleicht hat man das früher nicht gesagt oder verstehe ich das jetzt erstmal? Ich denke, das Zweite ist wirklich wahr. Irgendwann öffnet Gott uns die Herzen und die Ohren, selig sind, die da hören. Denn Jesus hat das zu seinen Zeitgenossen auch gesagt. Ihr habt Ohren, aber ihr versteht das nicht. Deswegen ist das Evangelium zu verstehen ein ganz großes Geschenk, wie wir auch mit dieser Wahrheit die Unvollkommenheit und Sünde in unserem Leben, auch bei frommen Menschen, wie gehen wir damit um? Wo gehen wir damit hin? Wo bekennt man was? Und wir haben ja auch ein sehr deutliches Zeichen in der Heiligen Schrift, dass Gott will, dass wir die Dinge verstehen. Und etliche Mal ist uns das schon so bekannt, dass wir sagen, das brauche ich nicht noch einmal alles hören und lesen, so einen schweren Römerbrief oder so einen Hebräerbrief. Und doch nimmt der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist sich das vor, ganz genau zu erklären, warum ein Mensch gerechtfertigt wird, wie Gott das macht, auf welche Grundlage er das macht. Das wird alles erklärt. Es ist wichtig, dass man es versteht. Denn dann kann man das auch gebrauchen. Man kann das Evangelium gebrauchen. Vergib uns unsere Schuld, ein Gebet am Jahresschluss, und führe uns nicht in Versuchung. Wir haben darin, dass es gerade in diesem Gebet ist, das beste Zeichen dafür, das ist eine tägliche Erfahrung eines Menschen des Neuen Testaments. Und da ist es vielleicht ganz interessant, auch das jüdische Jahreszyklus, die Feste, die biblischen Feste des Alten Testaments hier in Betracht zu nehmen. Und da sehe ich einfach so einen großen Reichtum, den wir im Evangelium haben. Und dass Jesus wirklich in diesen Worten das ganz bewusst an seine Jünger gelegt hat, dass sie wissen, lass das zu deiner täglichen Erfahrung sein. Sei so in der Verbindung mit Gott, dass du die Dinge wegräumst und nicht wartest, bis sie sie 3 Jahre vernichten und sich in Kopfschmerzen absetzen oder in Rückenschmerzen oder in anderen Schmerzen oder in Zorn und Groll des Herzens, dass das alles unser Herz nicht so gefangen nimmt, ist so dieser Weg im Evangelium doch so gut. Im jüdischen Neujahrsfest, das ist, wir haben im 23. Kapitel, im 3. Buch Mose, 7 Feste erwähnt. Die werden dann nicht erklärt, nur einige ganz kurz, aber sie werden alle nacheinander erwähnt. Wenn man die jüdischen Feste lesen will, welche waren im Neuen Testament, da sind die im Kapitel 23, im 3. Buch Mose, alle erwähnt, eine nach dem anderen. Die Handhabung, was die Feste bedeuten, wie man die durchführen sollte, die sind dann in den weiteren Schriften, in den Mosebüchern dann noch ausführlicher beschrieben. Aber hier sind die auch. Und das, was die Juden so zu ihrem Neujahrsfest zählen, das richtet sich, das ist nicht immer das gleiche Datum im Jahr. Das richtet sich nach dem Mond. Und so, wenn ich das jetzt nicht vertausche, dann haben die im Jahr 2016, was wir zählen, das Jahr 5777, am 3. Oktober, ist das Neujahrsfest im kommenden Jahr. In dem 23. Kapitel steht über dieses Fest nur eins. An dem Tag soll nicht gearbeitet werden, es ist nur ein Feiertag, und an dem Tag soll man in den Horn blasen. Es ist ein Hornblaserinnerung. Und die Rabbiner hatten das so. Sie sagen, zu den Geboten, zu denen Gott wenig sagt, dann sollen wir viel sagen. Zu den Geboten, denen Gott viel sagt, dann sagen wir wenig. Und hier ist nichts gesagt. Hier ist nur gesagt, man soll an dem Tag nicht arbeiten, und man soll in den Horn blasen. Und dieses Fest leitet den großen Versöhnungstag ein. Der beginnt dann in 10 Tagen. der große Versöhnungstag, das ist der Tag, dann werden die Sünden auf die zwei Böcke gelegt. Der eine wird geopfert und der andere in die Wüste geschickt. Und dieser Tag, an dem der Horn geblasen wird, der leitet diese Zeit ein. Und somit haben die Rabbiner gesagt, das sind unsere 10 Bußtage. Und sie lehren, dass in dieser Zeit, also sobald das neue Jahr beginnt, dass in Israel immer noch auf zwei Arten gezählt wird, wenn dieses neue Jahr beginnt, dann werden in dem Himmel 3 Bücher aufgetan. Das, so lehren sie das. Das hat Arnold Fruchtenbaum in dem Buch Die jüdischen Feste oder die Feste Israels sehr ausführlich beschrieben. Sie lehren, da werden 3 Bücher aufgemacht. In dem einen Buch stehen die Namen derer, die gerecht sind. Und die werden dieses Jahr überleben, 2016. Die werden weiterleben. Und dann steht im zweiten Buch, stehen die, die noch eine Chance haben, was zu ändern, aber die haben gute Werke, auch schlechte Werke, die sind so in der Mitte. Und das dritte Buch, da sind die, die Schlechtes getan haben und die werden sterben. Nur die Menschen wissen das nicht, in welchem Buch sie da stehen. Und dann sagen sie, deswegen haben wir diese 10 Tage Zeit, uns mit unseren Sünden zu befassen. Wir sollen uns mit unseren Sünden in diesen Tagen befassen. Der sagt, er hat das als Student mal sehr hautnah erlebt. Als er studiert hatte, war er in einem messianischen christlichen Werk tätig in der Semesterferienzeiten. Und dann war in den Jahren in New York die Weltausstellung. Und da haben sie auch einen Stand gehabt als messianische Juden. Und wir haben da, sagt er, Literatur verteilt an die Leute, die dann kamen, an unser Land, an unser Volk, an die Juden. Und wir wurden beschimpft. Die Bücher, die wir denen gegeben haben, die wurden einfach zerrissen. Und wir wurden verflucht und die wollten dem Jesus kein Stück näher kommen, viele von denen. Und er sagt, so ging das, monatelang, bis zu diesem Tag, an dem ihr Neujahrsfest war. Und 10 Tage waren die so nett zu uns. Die haben uns zum Kaffee eingeladen, wir konnten mit ihnen reden, denn in ihrem Denken, sagt er, ist das so. Man muss sich diese 10 Tage wirklich bemühen, mit allem Frieden zu schließen, alle nett zu behandeln und das, was man vielleicht doch versäumt hat, wieder gut zu machen. Und dann kommt man wieder in das Lebensbuch rein und dann kann man dieses Jahr weiterleben. Nach 10 Tagen war das aber auch vorbei. Da waren wieder genau die Anfeindungen, genau die Beschimpfungen. Das ging alles einfach so weiter. 10 Tage Nettigkeiten. Wie anders lehrt Jesus das und sagt, komme zum himmlischen Vater jeden Tag und sage ihm, vergib mir meine Schuld. Für viele ist das vielleicht auch, oder für einige, ein Widerspruch mit der Heilsgewissheit. Und dass wir das doch irgendwie so klären wollen, dass das gar nicht mehr muss und braucht und das ist zu nah an das christliche Leben, das Vaterunser, als dass wir das streichen würden. Und so hat der Prediger, der bekannte Prediger des Spurgeon mal gesagt, ich möchte aus diesem Gebet niemals rauswachsen. Das will ich immer beten. Vergib uns unsere Schuld. Haben wir im Rahmen unseres geistlichen Lebens als Gemeinde auch Raum dafür, dass Menschen fallen können, dass sie Schuld bekennen und dass das dass sie sich nicht verstecken müssen und sagen, wie bringe ich das nochmal irgendwem bei, dass ich eine Last in meinem Herzen trage. Wo kann ich die lassen? Es ist eine Not der Gegenwart. Was hindert uns Menschen, um Vergebung unserer Schuld zu bitten? Und ich glaube, eins ist davon, ein großes Hindernis ist immer der Vergleich. Wir vergleichen uns doch mit anderen. Und im Vergleich zu denen, aber das ist nicht, das wird uns nicht helfen. Da kommen wir nicht ein Stückchen näher an die Beziehung zu Gott, an die Freiheit dieses Gesetzes der Freiheit, an die Freiheit der Kinder Gottes, kommen wir so nicht näher. In dem Gleichnis von dem Knecht, dem die Schuld vergeben wurde von dem Verwalter, hat Werner Gitt mal eine Rechnung aufgestellt, mit der er das beziffert hat, was das heute an eine Summe an Geld wäre, was dieser Knecht als Erlass bekommt. Er hat das zusammengerechnet mit der damaligen Währung oder auch mit den Gütern der Zeit. Und er beziffert das so für heute auf 12 Milliarden Euro. Der andere, der ihm eine kleine Summe schuldig war, dem wollte er das nicht vergeben. In dieser großen Summe will der Herr Jesus uns doch zeigen, das ist nicht möglich. Wir werden das nicht schaffen. Ohne dieses Gebet der Buße wird kein Mensch im Himmel kommen. Das wird einfach nicht gehen. Wir werden dieses Gebet immer wieder neu brauchen. Und um ein Beispiel zu geben für Vergebung, was Vergebung überhaupt, wie groß die ist, da haben wir auch aus der Neuzeit Beispiele, die uns das doch nochmal anders vor Augen führen. Und ich will damit ermutigen zu sagen, lasst uns das wagen, diese Freude zu Gott zu kommen, zu Jesus zu kommen, Vergebung zu erlangen, in der Freiheit zu leben, dass wir das nicht vergraben, dass wir das nicht verstecken, dass wir das nicht weg erklären aus unserem Glauben des Evangeliums, der das ja so nah an ein tägliches Gebet bringt. Und das Beispiel ist von Hans Frank. Er war 1900 geboren und ist dann 1946 hingerichtet worden, nach dem Nürnberger Prozess. Er war einer von den getreuen Gefolgschaft von Adolf Hitler. Hat ihm geholfen, war an der Seite, als sie die Macht ergriffen. Und im Oktober 1939 wurde Hans Frank Polens Generalgouverneur. Das heißt, er verwaltete das ganze Gebiet Polens. Und er hatte selber die Akten seiner Taten sehr detailliert dokumentiert. Er hat den Richtern in dem Nürnberger Prozess seine Notizen überreicht, was er alles unterschrieben hat und was er alles getan hat. Und das waren 11.367 Seiten, was er selber festgehalten hat über seine Taten. Die hat die ganze Führungsschicht des Landes umgebracht oder umbringen lassen, das ganze Land ausgeplündert, 1 Million Zwangsarbeiter nach Deutschland in die Fabriken versandt, und er hat eigenständig das Programm oder verantwortet, dass in dem Gebiet 3 Millionen Juden umgebracht wurden. Das war Hans Frank. Er wurde zum Tode verurteilt. Aber dieser Mann, dieser Mensch, er lebte während dieses ganzen Prozesses in Nürnberg eine Bekehrung. Er wurde Christ. Er wurde gläubig an Jesus. Und hat es geglaubt, dass diese unvorstellbare Schuld ihm vergeben ist. Einige Menschen haben damit Mühe und sagen, wenn da solche Leute sind, da will ich nicht in den Himmel. Er hat geschrieben über diesen Prozess, es war ein gottgewolltes Weltgericht, das bestimmt ist, die schreckliche Leidenszeit unter Adolf Hitler zu untersuchen und zu beenden. Und er bezeugte, wir haben dem wahren Kreuz den Rücken gekehrt und sind dem zerbrochenen Kreuz, dem Hakenkreuz, gefolgt. Sein Todesurteil hat er angenommen und gesagt, das verdiene ich und das erwarte ich auch, dass das an mir verbracht wird. Kurz vor seiner Hinrichtung hat er sich für die geistliche Fürsorge während dieser Zeit gedankt. Und er hat Gott vor dem Sterben gebeten, ihm gnädig zu empfangen. Wenn das erstmal solche sichtbare, greifbare Dinge sind, da ist es auch unvorstellbar. Aber das ist die Gnade Jesu Christi. Und die hilft uns doch so zu leben in dieser Freiheit der Vergebung. Und damit wir auch als gläubige Menschen uns hier nicht verblenden lassen und das nicht auf die lange Bank schieben, sondern dass auch unsere Erfahrung ist im Glauben, dass es täglich möglich ist, mit Jesus rein zu leben, in der Reinheit, weil wir auch um Vergebung bitten. Nicht, weil wir keinen Platz haben in unserem Herzen von Sünde. John Bunyan hat folgende Worte geschrieben, und das will ich uns mal lesen. Der Mann ist 1628 geboren und 1688 gestorben, also er wurde nur 60 Jahre alt. Hat die Pilgerreise und andere geistliche Bücher geschrieben. Und er schreibt folgendes: Heilige finden in sich selbst, auch nachdem sie gerechtfertigt wurden, vieles, was sie an ihre sündige Unvollkommenheit erinnert. Vielleicht ist die Sprache ein bisschen holprig. Also, er sagt, die Heiligen, die gerechtfertigt werden, finden in ihrem Inneren immer noch, was sie an ihre sündige Unvollkommenheit erinnert. Sie finden in sich einen Mangel an Vertrauen, Angst, Misstrauen, Zweifel, Entmutigung, Murren, Bosheit, Stolz, Nachlässigkeit, Rücksichtslosigkeit, Geiz, Fleischeslust, Zurückhaltung vom Guten und dem Nachgehen des Bösen. Sie erkennen, dass sie nicht genug hohe Gedanken über Christus haben, aber wohllustige Gedanken der Sünde und manchmal sogar das Verlangen zu schlimmsten Unmoral. Sie finden in sich eine Tendenz, durch die Werke des Gesetzes gerechtfertigt werden zu können. Zweifel an der Wahrheit der Auferstehung der Toten und das Kommen des gerechten Gerichts. Sie verstellen sich und heucheln in einigen Fragen des Glaubens über die religiösen Pflichten, die sie mehr tun aus Menschenfurcht als aus Liebe zu Gott. Sie fühlen in sich ihre Neigung, in Zeiten der Prüfung unter dem Kreuz zu sehr besorgt zu sein, um ihr eigenes Leben zu retten, anstatt es zu verlieren. Sie können die Erkenntnis der Wahrheit im Interesse des kleinen Lobes der Welt von den Menschen verbergen. Sie können nur aus Gründen der irdischen Wohlempfindens etwas sagen, was sie gar nicht sagen sollten. Sie haben das Gefühl, dass ihre religiösen Pflichten sie ermüden, aber auf die Werke des Fleisches haben sie eine anziehende Neigung. Sie fühlen sich nicht den Wunsch und sie fühlen in sich nicht den Wunsch und nicht die Notwendigkeit, die Enthaltsamkeit in der Nahrung, im Schlaf, in körperlichen Übungen, in verschiedene fleischliche Unterhaltungen zu üben. Ein gerechtfertigter Mensch findet das alles in sich selbst und sogar noch mehr als das. Und in der Anerkennung seiner Hilflosigkeit wird er dadurch oft entmutigt. Schwester, ich glaube nicht, dass wir heute im 21. Jahrhundert bessere Menschen sind. Ich glaube, der Mann war einfach ehrlich und hat das so geschrieben, wie er das empfindet und wie er weiß, so ist das oft im menschlichen Herzen. Was sollen wir jetzt machen? Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade immer größer. Geschwister, das ist kein Grund, jetzt dem Evangelium irgendwie hoffnungslos abzusagen, aufzugeben, umgekehrt. Das ist doch unsere Chance. Deswegen war das Gebet von Jesus doch auch so, genauso, wenn es möglich ist, dass irgendeiner das anders kann, dann will ich nicht sterben am Kreuz. Aber das geht nicht. Wir brauchen Gnade. Und wir wollen diese Gnade trinken. Wir wollen sie täglich in Anspruch nehmen. Und führe uns nicht in Versuchung. Lass uns doch in dieser Bitte, Geschwister, Hoffnung fassen. Denn das ist doch ein Wort der Hoffnung. Das ist doch für uns so zuversichtlich, in ein neues Jahr zu gehen, zu wissen, da bin ich nicht allein. Ich habe einen Vater im Himmel und dem bitte ich. Und der gibt mir nicht eine Schlange, wenn ich einen Fisch bitte. Und nicht einen Stein, wenn ich Brot brauche. Der ist, mit dem kann ich rechnen, mit meinem Vater im Himmel. Und ich will ihn bitten, dass er mich durchführt. Dass er mir Bewahrung schenkt. Dass er dabei ist. Dass ich nicht allein bin, wenn das finstere Tal kommt, wenn ich da durch muss, dann bin ich nicht allein. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Wenn es mehr ist als nur eine Pflicht, eine religiöse Pflicht oder eine andere Pflicht. Und somit ist das, was wir im Römerbrief lesen, in dieser Hinsicht eine ganz große geistliche Hilfe. Wenn wir da lesen, verändert euch in dem Wesen eurer Gesinnung. Und ein Beispiel ist mir aufgefallen im Anfang Dezember in den Nachrichten. Da wurde das kurz erwähnt oder ging ein paar Tage durch die Nachrichten, in den Sportnachrichten, dass ein Spieler in der zweiten Bundesliga, glaube ich, war das, für mehrere Spiele gesperrt werden sollte, weil er eine Schiedsrichterin, eine Frau gesagt hat, nachdem sie ihm die gelb-rote Karte gegeben hat für ein unfaires Spiel oder was, hatte er gesagt, Frauen haben im Männerfußball nichts verloren. Und das war eine ganz große Diskriminierung. Das wollte ich jetzt auch gar nicht so ausführlich erzählen. Mir war wichtig, was die Kommentatorin sagte, in den Nachrichten. Sie sagte, man kann ja verschieden denken, wie man will, aber man muss das nicht alles sagen. Und ich finde, das ist nicht richtig. Genau das ist unser Problem. Man muss nicht falsch denken und dann redet man nicht falsch. Das sagt Römer 12. Verändert euch in dem in dem Wesen und eurer Gesinnung, fangt an so zu denken, wie ihr reden wollt, dann seid ihr freie Menschen. Da braucht man nicht immer aufpassen, ob man das Richtige jetzt sagt oder nicht. Wir werden Gott bitten, dass er uns hilft. Wir wollen unseren Weg freigehen, in der Freiheit der Kinder Gottes. Und dieses Gebet als Jahresabschluss nehmen, aber auch in den Weg in den neuen Jahr, in die Zukunft des neuen Jahres. Und so hat Jesaja das auch mal gesagt, in der Zukunft des Volkes Israels, Jesaja 52, 12. Das werden wir noch in den Bibelstunden betrachten. Da wird dem Volk Gottes gesagt, wenn ihr jetzt Freiheit erlangt, dann sollt ihr nicht hastig davongehen und eilt nicht wie die Flüchtlinge. Denn der Herr zieht vor euch her und der Gott Israels wird euren Zug beschließen. Schritt halten mit Gott. In Not unseres menschlichen Daseins, unseren bösen Herzens, aber auch in der Bewahrung, die Gott uns gibt. Schritt halten mit ihm, nicht hastig laufen, als ob wir jetzt schnell noch was ereilen müssen, sondern so wie Gott mit uns geht, durch das Leben, im Vertrauen zu ihm. Ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt einblenden, den Text vom Vater Unser, und dass wir gemeinsam aufstehen und das Gebet gemeinsam beten. Matthäus 6. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen, das ist aber jetzt zu weit. Das ist eine andere Übersetzung. Okay. Wir schließen das hier dann auch so ab, wie das bei Luther ist. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. So Gott will und wir leben, treffen wir uns dann morgen für den ersten Gebetsabend um 6 Uhr abends hier im Gemeindehaus und wollen dann zusammen die Gebetswoche beginnen. Amen.